Unser Thema heute Morgen, Christus in uns. Also, es ist ja jetzt der letzte Vortrag hier in unserer Serie am Ende unserer Vertiefungstage. Und da wollen wir nochmal ins 14. Kapitel von Johannes schauen, in seiner Abschiedsrede. Und es lohnt sich wirklich, die immer und immer wieder zu lesen, damit sich das uns nach und nach erschließt. Denn da verheißt der Jesus den Jüngern den Heiligen Geist, der sie führen und leiten wird. Johannes 14, 16 bis 18. Da heißt es, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Also an dieser Stelle will ich da mal eben kurz einfügen, wie sinnlos es ist, mit manchen Menschen über diese Dinge, die wir hier an diesem Wochenende erleben und austauschen, zu sprechen. Weil sie in einer anderen Ebene sich aufhalten. Die verstehen das tatsächlich nicht. Wer Christus nicht kennt, wer den Heiligen Geist nicht kennt, der weiß nicht, wovon wir hier reden. Der findet uns bestenfalls, dass wir Spinner sind. So. Also, der Heilige Geist findet zwar Möglichkeiten, zu jedem zu sprechen, aber wer dafür nicht offen ist, man braucht darüber nicht zu diskutieren, wirklich nicht. Ja, und dann sagt er, ihr aber, ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ich finde das so tröstlich, zu wissen, dass auch wenn er geht, er doch nicht weg ist, sondern durch seinen Heiligen Geist in anderer Form bei uns ist. Und das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen halten, wenn wir mal wieder festsitzen und nicht weiter wissen. Es ist der Heilige Geist, der uns alles übersetzt und erklärt, was Jesus meint, gedacht, gelehrt und getan hat. Und dann heißt es weiter in Vers 19 und 20, nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Eine größere Einheit kann es nicht geben. Christus in uns. Der Kolosserbrief sagt in Kolosser 1,17, ihnen, den Heiligen, wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist. Christus ist unter euch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Manche übersetzen die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Wahrheit, die liegt irgendwo in diesem Bereich. Das kann jeder für sich herausfinden. Und etwas weiter lesen wir bei Johannes im 15. Kapitel. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Aber da ist dieser Schlüssel. Wenn dieser Christus in uns ist, wenn wir in diesem Christus bleiben und wenn seine Worte in uns bleiben, wirklich sind, dann gibt es dieses Fundament, auf dem wir stehen können, um zu bitten, alles, was wir wollen, wir werden es erhalten. Dieses Bleiben, das macht uns Probleme. Wir streben immer danach, etwas Neues, anderes und Besseres zu bekommen. Wir müssen immer wieder selbst etwas machen und stolpern und fallen dann durch unsere Selbstsucht, durch unser selbstsüchtiges Suchen. Doch die Gegenseite Gottes ist ja auch aktiv. Und so wie der Teufel gleich zu Beginn des Wirkens Jesus ihn versucht, so bietet er uns natürlich auch alle Verlockungen an. Und da wir das Herz auf der Zunge tragen und viel reden, weiß er auch genau um unsere Schwachstellen und die nützt er aus. Garantiert. Also Leute, die von Natur aus etwas schweigsamer sind, sind an dieser Stelle etwas geschützter. Unsere Gedanken kann der Teufel nicht erraten, denn er kann nicht in unser Herz schauen. Aber das, was wir sagen, das hört er. Deshalb ist es wichtig, auf unser Reden, auf die Zunge zu achten. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Denn wenn wir anders denken, werden wir auch anders reden und anders handeln. Aber das fällt uns ja auch nicht so leicht. Diese alten Gedanken, die sind mächtig und die melden sich immer wieder lautstark, vor allem nachts, wenn man einschlafen will oder wenn es Streit und Ärger gibt, wenn man Kummer und Sorgen hat. Was tue ich? Ich weiß es nicht. Ich schaffe es auch nicht. Aber das Wort Gottes sagt, und das ist eine ganz wichtige Stelle im 2. Korintherbrief 10, Verse 4 und 5, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Also wir befinden uns in einem Kampf, das wird hier sehr, sehr deutlich gemacht, in einem Feldzug. Aber durch Gott haben wir Macht, Festungen zu schleifen. Also es gibt ja im französischen Raum und gerade hier im Raum des Rheingrabens gibt es ja noch alte Festungen. Und der alte Vauban da im 17., 18. Jahrhundert gebaut hat, das sind mächtige Anlagen. Und hier heißt es, dass Gott die Macht hat, Festungen zu schleifen. Dass wir durch Gott die Macht haben, Festungen zu schleifen. Wenn Festungen geschleift sind, sind sie anschließend weg. Und mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Also diese alten Gedanken, die wir uns so vertraut sind und die uns immer wieder plagen oder antreiben oder beschleunigen wollen, die sollen wir gefangen nehmen und sie unter den Gehorsam Jesu Christi stellen, dass sie Jesus Christus gehorchen. Hier wird ein mächtiger Kampf geschildert. Aber die Beschreibung der Waffen, die uns in diesem Kampf helfen, die ist eben sehr bezeichnend. Und hier ist ein Schlüssel verborgen. Aber wie gebraucht man diesen Schlüssel? Man nimmt das Wort Gottes, den passenden Schlüssel, einen von vielen am großen Schlüsselbund und steckt ihn in das passende Schloss. Das heißt, für jedes Problem, für jeden Kampf gibt es im Wort Gottes eine passende Antwort. Die muss ich kennen, suchen, finden. Und je besser ich im Wort Gottes zu Hause bin, umso leichter wird es gehen. Also ich hatte wirklich so bei der Vorbereitung auch nochmal so, das habe ich irgendwann nachts geschenkt gekriegt, so einen großen Schlüsselbund gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Bilder von aus dem Mittelalter kennt, wenn da so die mittelalterliche Hausfrau mit so einem riesigen Schlüsselbund gemalt ist. So ein großer Ring und da hängen alle möglichen Schlüssel dran. So ganz große und kleinere für diese alten Schatztruhen und sonst wie was. Es gibt für jedes Schloss einen passenden Schlüssel. Für jedes Gedankengebäude, was ausgerottet werden muss, gibt es einen passenden Schlüssel. Also wenn ich zum Beispiel unter Mangel leide, dann kann ich dagegen setzen, Philipper 4,19, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Mangel ist. Also ich weiß das. Ich bin unter einem Geist des Mangels groß geworden. Der hat unsere Familie, die 30 Jahre nach dem Krieg immer noch beherrscht. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich auch unter diesem Geist des Mangels, den meine Eltern da so liebten, dass ich davon beherrscht war und mich dann entschieden habe, diesem Geist des Mangels mal zu gebieten und mich dem zu widersetzen. Mein Gott wird all meinen Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Oder Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder wenn ich Angst habe, fürchte dich nicht, glaube nur. Und diese Verse, die muss man jetzt nicht mantraartig vor sich hin sagen, sondern man muss sie innerlich immer wieder bewegen, bis in uns so eine innere, sichere Gewissheit aufsteigt, bis die das stärker ist und mehr sagen als das, was die Umstände sagen und als das, was die Leute sagen. Du warst ja schon immer ein Versager. Wieso sollte es diesmal anders sein? Oder du mit deinem Jesus? Oder was die Leute denn immer so sagen? Wenn ich dagegen das passende Wort habe und das mir immer wieder sage, wird dieses Wort mächtiger werden als das, was die Umstände oder die Leute über mich sagen. Es wird Glauben in uns aufsteigen, garantiert. Also, vor vielen Jahren hatte ich ein ernsthaftes Problem. Ich glaube, das ist mein, ja, es war irgendwie, machte ich mir um meinen Sohn da Sorgen. Und das war so eine Zeit, in der ich sehr intensiv den Rosenkranz gebetet habe. Also ich habe von klein auf immer schon Rosenkranz gebetet, aber ich kenne solche Wellen, dass ich das ganz intensiv tue und dann mal wieder weniger und dann mal wieder mehr. Und da hatte ich gerade so eine Zeit und ich betete also den Rosenkranz abends im Bett. Und ich las zurzeit gerade die Geschichte von David und Goliath. Da in dem Kapitel war ich gerade in dem Buch. Und auf einmal dachte ich so, also wenn der David den Löwen und den Bären besiegt hat und dann den Philister besiegt hat und ich betete, der Herr, der mir die Kraft gegeben hat, den Bären und den Löwen zu besiegen, der wird mir auch helfen, diesen Philister zu besiegen. Und dann habe ich das nächste Gesetz vom Rosenkranz gebetet. Und immer wenn das Gesetz vom Rosenkranz zu Ende gewesen ist, dann habe ich gebetet, und der Herr, der mich aus dem Rachen des Löwen und des Bären befreit hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters befreien. Dann habe ich das nächste Gesetz gebetet und habe gesagt, der Herr, der mich aus dem Rachen des Löwen und des Bären befreit hat, der wird mich auch von diesem Philister befreien. Das habe ich wohl ein halbes Jahr gemacht, jeden Abend im Bett. Und dann war das auf einmal gut. Und es war auch wirklich dann gut. Ich brauchte mir um dieses Thema keine Sorgen mehr zu machen. Also da sieht man so, dass das Wort Gottes wirklich in einem lebendig werden kann. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich in einer Yoga-Übung immer das Wort mir da so aufsage. Es hat eine ganz andere Dimension und eine andere Qualität. Glauben kommt vom Hören, von der Predigt, vom wiederholten Hören. Es geht um Herzensglauben, nicht um Verstandesglauben. Römer 7,17. Glaube kommt vom Hören. Also, ich weiß, dass mich meine Kinder lieben. Und sie wissen, dass ich sie liebe. Aber wie kann ich das denn beweisen? Kann man das messen? Also, wissenschaftliche Beweise gibt es dafür mit Sicherheit nicht. Aber es gibt Früchte. Es gibt Früchte, die kann man sehen. Wenn meine Christine mir, weil sie weiß, dass ich Vorträge mache, die ganzen Bilder aus ihrem Computer zurechtschneidet und da sucht und tut und schickt die mir, damit ich die hier einstricken kann, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie mich liebt, dass sie mich wertschätzt. Sonst würdest du sagen, also du, deine Vorträge ist das deine und ich mit meinen 6 Kindern, das ist das andere. Sieh mal zu, hast ja Zeit genug, bist ja schließlich Rentner, kannst den ganzen Tag ja nehmen. Nee, sowas höre ich nicht. Also an den Früchten kann man es sehen, ob da etwas passiert ist. Jeder von uns glaubt, das ist unsere natürliche Grundausrüstung. Jeder Mensch glaubt. Und wenn er glaubt, dass er nichts glaubt, das ist meistens ein sehr fester Glaube. Aber es gibt keinen, der nicht glaubt. So ist der Mensch geschaffen. Er ist einfach so. Aber wenn wir im Geist getauft sind, dann ist uns auch das Charisma des Glaubens angelegt. Das ist in uns angelegt. Und das will gepflegt, gebraucht und entwickelt werden. Das will wachsen. Und je stärker mein Geist ist, umso stärker wird mein Glaube. Das ist der Nährboden, in dem und auf dem die Gaben wachsen. Also bis vor ein paar Jahren war mir gar nicht bewusst, dass es eine Gabe des Glaubens gab. Das habe ich erst durch meine Studien da herausgefunden. Glaube ist eine gewaltige Kraft. Er ist wirklich Berge versetzend, sagt Jesus in Markus 11, 23. Also, dass Glaube Berge versetzend ist und eine gewaltige Kraft ist, das kann man ja zurzeit sehen. Also es gibt ja Leute, die glauben die bemerkenswertesten Sachen, aber meistens im Negativen. Und wenn sie diese gleiche Kraft einsetzen würden, um was Positives zu glauben, ging es uns auch wohl schon besser. Also wir Christen müssten endlich unseren Platz einnehmen, unsere Vollmacht als Kinder Gottes gebrauchen. Und da kann man nicht tatenlos zusehen und auf bessere Zeiten hoffen. Wir müssen wissen, dass wir uns in einem Kampf befinden. Doch, und das ist sehr wichtig und das wird sehr oft übersehen, dieser Kampf wurde in Christus bereits ein für alle Male ausgekämpft und gewonnen. Da sich aber der Teufel, obwohl er weiß, dass er besiegt ist, noch auf dieser Erde aufhalten kann und darf bis zur Wiederkunft des Herrn, versucht er, so viele Menschen wie möglich mit sich in den Abgrund zu ziehen. Das ist genau das, was passiert. Er und er wird es tun, so oder so. Ob wir mit Christus gehen oder ohne ihn gehen, der Teufel wird es versuchen. Satan wird es bis zum letzten Augenblick versuchen. Er hat es mit Jesus getan, immer wieder. Die Apostel mussten es erleiden und auch wir stehen in der Linie der Heiligen, die er ins Visier nimmt. Wir jedoch, als Gottes geliebte Kinder, als die Heiligen, die sein Evangelium verkünden, wir stehen unter dem besonderen Beistand und Schutz des Heiligen Geistes und natürlich auch unter dem Schutz der Engel, die uns zugeordnet sind. Und je enger wir mit diesem Heiligen Geist verbunden sind, umso mehr werden wir auch Hilfe erfahren. Selbst wenn unsere körperliche Unversehrtheit angegriffen werden sollte, unser Eigentum oder gar unser Leben, unser Geist, der ist und bleibt immer mit Christus im Heiligen Geist verbunden und da werden wir keinerlei Mangel haben. Mit weltlichen Augen betrachtet ist Paulus ein gescheiterter, geschlagener, ausgebeuteter und letztlich getöteter Mann. Aber er selbst sah sich als den, der das Rennen gewonnen, den Siegeskranz erworben hatte und die Frucht dieses Rennens, das sind wir, die wir von und durch Paulus lernen, als befreite Kinder in der Herrlichkeit Gottes zu leben. Wenn ich weiß, dass mein altes Leben mit Christus gestorben ist, wenn ich weiß, dass er für mich gelitten hat und ich dadurch mit ihm beim Vater lebe, ich Anteil an allem habe, was mir Not tut, dann kann ich gelassen und ohne Furcht sein. Der Teufel hat eine Heidenangst, wie im letzten Jahr der Herr Pfarrer hier so schön ausgeführt hat. Das fand ich super, das hat sich mir so eingeprägt, dass der Teufel eine Heidenangst hat. Am meisten fürchtet er sich vor denen, die seine Spiele durchschauen und sich nicht vor ihm fürchten. Wenn wir die von Gott zur Verfügung gestellte Waffenrüstung tragen und benutzen, dann können wir in seiner Ruhe unserem Auftrag nachgehen. Diese Waffenrüstung, die wird in Epheser 6 ja beschrieben, die ist so gemacht, dass wenn man sie einmal angelegt hat, man damit wunderbar seinen Alltag bewältigen kann. Sie ist nicht lästig, sie ist nicht schwer und man kann damit schlafen gehen, damit man sowohl tags als auch nachts gerüstet ist. Epheser 6, 14 bis 17. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, die Hüften das Kraftzentrum des Menschen, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Die Römer hatten so einen Brustpanzer, der ging ganz um sie rum. Die Füße beschuht mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Wir brauchen nicht barfuß zu gehen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils, schützt eure Gedanken und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und der Lobpreis ist das gesungene Wort Gottes. Darum ist der Lobpreis ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Ohne das Wort Gottes sind wir machtlos. Ohne seine Kenntnis kraftlos und schutzlos. Die Handhabung eines Schwertes will geübt sein. Es hat Gewicht. Aber wenn es gut geschärft ist, sogar zweischneidig, dann wehe dem Gegner. Also Vers 12 muss man auch ernst nehmen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrschaft dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Es sind letztlich nicht die Menschen unsere Feinde. Sie sind vom Feind Gottes irregeführte, verletzte, schwache Menschen, die den Teufel nicht durchschauen und ihm deshalb nichts entgegenzusetzen haben. Das müssen wir uns immer, immer wieder vor Augen halten. Und wenn es uns auch noch so nahe an die Pelle geht, da muss man wirklich, das muss man unterscheiden. Es sind letztlich nicht die Menschen. Für Kämpfe in der geistigen Welt braucht man Waffen der geistigen Welt. Und deshalb ist es auch wichtig, immer wieder in Sprachen zu beten. In der Sprache des Heiligen Geistes, auch und vor allem bei Problemen, um Weisheit, um Einsicht, um Verständnis und alle Gaben, die notwendig sind in dieser Situation. Denn das Sprachengebet kann der Teufel nicht verstehen. Wir aber sprechen in die geistige Atmosphäre hinein und Gott wird es hören und erhören. Er wird vieles in uns durch seinen Heiligen Geist klären und auch erklären. Oft ist das Ergebnis ja aber wohl anders, als wir gebetet haben. Das muss man ja sehr freimütig zugeben. Aber es ist immer zielführend. Wenn man es lange genug dann später betrachtet, weiß man, dass es doch letztlich zielführend war. Denn was wissen wir denn schon wirklich, was für uns gut ist? Also wenn mir heute Morgen einer ein Stück Torte gegeben hätte, das hätte ich ja mit Begeisterung gegessen. Und ein zweites Stück auch noch. Aber es wäre schon nicht mehr gut gewesen. Und ich hätte mich vielleicht bremsen müssen, nicht das dritte Stück zu essen, wenn die Torte entsprechend lecker ist. Weil ich denke, es tut mir ja auch gut so. Nein, wir wissen nicht wirklich, was gut für uns ist. Jede Zögerlichkeit unsererseits wird sofort als Schwäche ausgelegt. Und jeder Mut, der zeigt auch Stärke. Uns stehen alle himmlischen Geister als Hilfe zur Verfügung. Das haben wir jetzt gestern und vorvorgestern ja gehört. Die heiligen Engel, die sind da. Als Kinder haben wir gelernt, zu unseren Schutzengeln zu beten. Heute werden die Engel von den Esoterikern in Anspruch genommen. Die Welt weiß um die Macht der Engel. Also bei uns in einem nahegelegenen Kloster kann man ein Kreuz kaufen, und da ist in der Mitte des Kreuzes ein Engel. Da habe ich zu der Schwester gesagt, sagen Sie mal, Schwester, ich finde das irgendwie komisch, in der Mitte des Kreuzes ein Engel. Ach, hat sie gesagt, die Leute haben das so gerne. Ja, sage ich, das kann wohl sein, aber in das Zentrum des Kreuzes gehört, wenn überhaupt, nur Christus und sonst gar nichts. Ja, aber der Kaplan sowieso, der hat gemeint, das können wir hier ruhig liegen lassen und so verkaufen. Die Welt weiß um die Macht der Engel. Warum ist uns dieses Wissen verloren gegangen, beziehungsweise setzen wir es nicht mehr aktiv ein? Sprachlich ist es nicht ganz korrekt, zu den Engeln zu beten, denn wir sollen nur zu Gott beten. Aber diese Engel sind uns zugesellt und warten darauf, dass wir ihnen Befehl geben, die uns helfen, unsere Schwierigkeiten zu lösen. Dafür hat sie Gott zur Verfügung gestellt. Sie haben ihren Platz im Heilsplan Gottes als seine Boten, die seine Befehle ausführen. Wenn wir aber Gottes Kinder sind, dann stehen sie auch uns zur Verfügung und sie warten auf unsere Anweisungen und Befehle. Doch das geht nicht immer postwendend. Im Buch Daniel können wir das lesen, dass Daniel betete, Daniel Kapitel 10, Vers 13, und sein Engel 3 Wochen aufgehalten wurde von den Geistern des Königs von Persien und dass erst der Erzengel Michael kommen musste, um den Weg frei zu machen. Also wir sehen auch da schon, dass es diese Kämpfe in dieser geistigen Welt gibt. Es ist einfach wichtig, das zu wissen, aber sich nicht zu fürchten. Auch das ist ein Schlüssel. Denn was ich kenne, dafür brauche ich mich nicht zu fürchten. Es macht deutlich, es gibt Engel. Sie spielen eine wichtige Rolle im Heilsplan Gottes. Die Bibel ist voll von Engelgeschichten. Aber sie agieren im Auftrag, nie selbsttätig. Wir kennen die Botschaft des Engels Gabriel. Und nach der Versuchung Jesu kommen Engel, um ihm zu dienen. Psalm 91 spricht deutlich über die Engel. Wir haben ihn gestern Morgen gehört. Das können, dürfen, ja müssen wir in Anspruch nehmen. Gerade in diesen Zeiten sollte dieser Psalm 91 zu unserem festen Gebetsschatz gehören. Man sollte wirklich nicht auf Tour gehen, ohne diesen Psalm 91 zu beten. Man sollte nicht das Haus verlassen. Das ist schon sehr wichtig. Wir sollten ihn laut in unser Leben sprechen, in unsere Situation hinein und uns im Glauben darin festmachen. Das Wort Gottes richtet aus, wozu es ausgesandt ist. Es kehrt nicht leer zurück, steht bei Jesaja 55, 11. Aber dafür müssen wir in Gott bleiben. Es ist wichtig zu lernen, dass wenn wir in Gottes Ruhe einkehren, wir einen Platz haben, aus dem heraus wir in Gelassenheit und Sicherheit agieren können. Das ist ein feiner Unterschied, ob ich immer am Machen bin und zum Schluss zu Gott renne und mich völlig erschöpft niederlasse und sage, ich kann nicht mehr, jetzt musst du mir helfen. Oder ob ich in dieser Ruhe Gottes bin, die wie eine Wohnung für mich ist und aus diesem Ruheplatz heraus tue ich das, was notwendig ist. Psalm 91, 1. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, der ruht im Schatten des Allmächtigen. Wenn wir wohnen, können wir ruhen. Das ist keine zur Untätigkeit verordnete Passivität, weil er ja so mächtig und so souverän ist und man ja dann auch nie weiß, was er denn wohl tun wird. Nein, das ist der Ort, an dem wir ausruhen können, in dem wir geborgen sind. Wir in Christus und er im Vater. Wir sind in Christus, wenn wir ihn zum Herrn unseres Lebens gemacht haben. Aber so wie Christus immer Sohn ist und bleibt, so sind und bleiben wir auch immer Kinder. Also, als meine Mutter starb, die war da 89 Jahre alt, dann sagte sie so kurz vorher, als sie dann schon so schwach war, ja, jetzt bin ich dein Kind und du bist jetzt meine Mutter und musst für mich sorgen. Da habe ich gesagt, nein, Mama, du bist und bleibst meine Mutter und ich bin und bleibe dein Kind. Ja, ich habe gesagt, ich werde schon für dich sorgen, aber ich bleibe dein Kind. Und dann war sie vielleicht schon so ein halbes Jahr tot und ich stand im Friedhof an ihrem Grab und auf einmal dachte ich, jetzt bin ich kein Kind mehr, weil meine Mutter nicht mehr da ist. Aber unser himmlischer Vater ist immer da und so bleiben wir auch immer seine Kinder. Von diesen Kindern heißt es in der Apostelgeschichte 2,39, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen, die in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Uns und unseren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und das sind all die nachfolgenden Generationen gemeint. Diese Verheißung, dieses Vermächtnis, das müssen wir kennen. Wenn uns das Testament nicht bekannt ist, wenn wir gar nicht wissen, dass wir Erben sind, dann können wir es auch nicht beanspruchen und nicht davon leben. Nur das Wort Gottes und das, was mir der Heilige Geist darüber offenbart, das zeigt mir, dass ich Erbe bin und was mein Erbe ausmacht. Paulus sagt, dass wir Miterben mit Christus sind, Römer 8, 17. Es gibt viele Möglichkeiten, Gemeinschaft mit Gott zu haben, viele gute Traditionen in unserer Kirche. Aber wenn sie nicht auf dem Grund des Wortes Gottes stehen, wenn das Wort Gottes nicht oder nicht mehr das Fundament ist, dann werden wir die Verheißungen nicht in Anspruch nehmen können. Dann werden wir nicht erben. Es wird keine oder nur so wenig Früchte geben. Es braucht eine Entscheidung, eine Richtungsentscheidung für Gott und sein Reich und sein Evangelium oder für die Welt und alle ihre Angebote. Wenn ich als Kind Gottes leben will, dann sind die Prioritäten vorgegeben. Matthäus 6, 33. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Das ist radikal, so wie Jesus immer radikal ist. Und er käme heute in große Schwierigkeiten. Aber da bei ihm die Priorität stimmen, würde es ihm nichts ausmachen, heute wie damals. Als Oberstes das Reich Gottes ins Visier zu nehmen, das meint meine Zeit, mein Vermögen, physisch und finanziell, meine Begabung, meine Fähigkeiten, das alles Gott zur Verfügung zu stellen. Bin ich dazu bereit? Wenn ich mich dazu entschieden habe, dann wird Gott mir durch seinen Heiligen Geist helfen. Philipper 2,13. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem Wohlgefallen. Es ist Gott, der das Wollen und Vollbringen in uns macht. Also das entlastet uns doch mächtig. Ich muss nicht perfekt und fehlerfrei sein. Ich darf fallen und wieder neu anfangen. Die neue Schöpfung, meine neue Wesensart wird dadurch nicht beschädigt. Wenn mein Auto auch schmutzig wird, es fährt ja doch weiter. Ich kann es waschen oder waschen lassen. Es bleibt mein Auto. Es kann sich durch Schmutz nicht verändern. Und so ermahnt uns Jakobus, Jakobus 1,21. Darum legt alles Schmutzige und die viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten. Nehmt in Sanftmut das Wort an, legt das alles ab, den ganzen Schmutz, die ganze Bosheit, nehmt in Sanftmut das Wort an, es hat die Macht, euch zu retten. Christus hat uns, die Kirche, geheiligt, indem er uns durch das Wasserbad des Wortes gereinigt hat, heißt es in Epheser 5, 26. Wir sind durch das Wasserbad des Wortes als neue Schöpfung gereinigt. Wenn wir sündigen, brauchen wir nur noch gewaschen und gereinigt werden. Wir werden nicht weggeworfen, nur abgewaschen. Es ist das Wort, nur das Wort, das uns rettet. Es allein hat Macht, aber es muss auch gut eingepflanzt sein. Wir kennen alle die Geschichte vom Sämann. Markus 4 wird sie ausführlich erzählt und in den anderen Evangelien auch. Also da kann man das dann nochmal studieren. Meine Gotteskindschaft, die ich einmal angenommen habe, die kann ich nie mehr verlieren, wenn ich das einmal bewusst getan habe und mich habe beschenken lassen. Gottes Gnade, seine Liebe ist unendlich und ewig. Die Geschichte des barmherzigen Vaters, sie zeigt das doch ganz deutlich. Wir dürfen wissen, dass wir in Gott, den stärksten Verbündeten, den besten Schutz in allen Widrigkeiten haben. 1. Johannes 4, 4. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt die falschen Propheten besiegt. Denn er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das auswendig konnte. Und ich muss immer noch mir wieder merken, wo ich es denn finde. Ist auch interessant, dass man manche Sachen gar nicht so leicht lernt. Da scheint es irgendwelche Widerstände zu geben. Aber wenn wir diese falschen Propheten in uns besiegt haben, dann ist der, der in uns ist, wirklich größer als der, der in der Welt ist. Gleich im Johannesbrief in Vers 8 heißt es, Gott ist Liebe. Das ist seine Wesensart. Aber das ausführlich zu betrachten, das kostet uns mindestens ein weiteres Wochenende. Je mehr ich mit dem Heiligen Geist in das Wort Gottes eintauche, je mehr werde ich erfahren, dass dieser Gott wirklich Liebe ist, und es wird mir zur inneren Gewissheit werden, die mich aufrichtet und trägt und tröstet, auch und gerade in schwierigen Zeiten. Die schöne Stelle, die wir bei Jesaja kennen, Jesaja 66, 13. Wie ein Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Und dann dieser wunderschöne Psalm 126. Also, den lese ich mal immer und immer wieder, weil ich ihn so schön finde. Als der Herr das Geschick Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da füllte sich unser Mund mit Lachen und unsere Zunge mit Jubel. Da sagte man unter den Völkern, groß hat der Herr an ihnen gehandelt. Die Völker haben es gesehen. Und dann heißt es weiter, ja, groß hat der Herr an uns gehandelt, da waren wir voll Freude. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Wende doch, Herr, unser Geschick wie die Bäche im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie sprechen das, was sie erwarten von ihrem Gott, sprechen sie jetzt schon in Existenz, obwohl es noch nicht da ist. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Sie gehen, ja gehen und weinen und tragen zur Aussaat den Samen. Sie kommen, ja kommen mit Jubel und bringen ihre Gaben. Das ist schon prophetisch gesprochen. Und das ist das, was wir auch tun müssen, dass wir wirklich auch prophetisch die Worte Gottes in unser Leben hineinsprechen. Ich wurde gestern bzw. vorgestern an diesen armen Jabes erinnert, der in der ersten Chronik erwähnt wird. Dieser Jabes, dessen Name auf Hebräisch Schmerz heißt. Seine Mutter hatte diesen Jungen Schmerz genannt, weil er ihr bei der Geburt so viel Schmerzen gemacht hatte. Also wenn er draußen gespielt hat und sie hat ihn gerufen, hat sie gesagt, Schmerz, komm rein. Schmerz, setz dich hin und iss. Schmerz, mach dies, Schmerz, mach das. Was für eine Last für ein Kind, Schmerz zu heißen. Und dann heißt es, dass dieser Jabes den Herrn mehr kannte als seine Brüder und er betete zum Herrn, Herr, erweitere mein Gebiet. Und der Herr gewährte seinen Worten da entsprechende Ruhe. Und er war weitaus erfolgreicher und wohlhabender als seine Brüder. Er hat seine Grenzen weit gemacht. Die Begrenzung seines Namens, die ihm die Mutter aufgelegt hatte, dieses enge Korsett, in dem er nun leben sollte, das hat er gesprengt mit dem Wort Gottes. Das ist diese prophetische Dimension. Das hat er in sich hineingesprochen. Und das tut die hier in diesem Psalm 126 auch. Sie loben den Herrn und danken ihm für das, was er getan. Und dann sagen sie, wende das doch, damit das auch passiert, was du gesagt hast. Und wenn schon der Psalmist des Alten Testamentes so Wunderbares beten kann und es ist überliefert, dass auch gläubige Juden diesen Psalm, genau diesen Psalm im KZ gebetet haben, welche Zuversicht können, dürfen und müssen wir dann haben? Wie ist es möglich, angesichts des drohenden Todes solche Zuversicht zu haben? Wie ist es möglich, dass Christen Loblieder sangen und sich drängelten, wer als erster in die Arena vor die Löwen geworfen wurde? Das ist historisch bezeugt. Das ist also nicht von irgendwelchen frommen heiligen Geschichtenschreibern erfunden worden. Das ist historisch belegt. Wie ist es möglich, dass dieser Paulus, obwohl er schon so viel Verfolgung erlebt hatte, aus dem Gefängnis einen Brief an die Philipper über die Freude schreiben kann? Wie ist es möglich, dass Menschen, die großes Leid tragen, trotzdem Ruhe und Frieden ausstrahlen? Wie ist es möglich, dass wir in dieser Welt nicht verrückt, nicht irre werden? Welche Kraft treibt Menschen? Welche Kraft trägt die Menschen, die Christus als ihren Herrn angenommen haben und denen bewusst ist, dass er in ihnen wohnt, in ihnen lebt? Wenn wir den Heiligen Geist kennen, wenn wir die Früchte kennen, die er in uns hineingelegt hat und wir diese in uns wachsen lassen, wenn wir die Gaben des Heiligen Geistes kennen und auch einsetzen, das konnten wir gestern Abend so schön erleben, dann verändert sich unser Leben. Dann wird man uns unsere Lebensfreude ansehen. Es ist nicht das positive Denken, was uns verändert, obwohl es besser ist, so zu denken, als immer negativ zu reden. Es ist die Kraft des Wortes Gottes und die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. So wie Nehemia sagt, haben wir ja dieser Tage auch als Tageslesung gehabt. Die Freude ist eine Kraft, über die wir viel zu wenig beachten. Wir suchen Spaß und Vergnügen und das darf man ja auch haben. Aber im Gegensatz zum Spaß kann man Freude nicht machen. Man bekommt sie geschenkt. Sie ist eine Frucht des Geistes. Galater 5, 22 zählt die Früchte des Geistes auf. Als erstes Liebe, dann kommt sofort die Freude, dann kommt der Friede, dann die nötige Langmut, damit die anderen Früchte auch wachsen können, nämlich Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und in unserer Übersetzung heißt es Enthaltsamkeit. Viele Schriften übersetzen auch Selbstbeherrschung. Also Freude folgt sofort auf die Liebe. 1. Johannes 4, 16. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Das ist wichtig, im Glauben das anzunehmen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Jesus sagt in Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und Paulus singt das hohe Lied der Liebe im 1. Korintherbrief Kapitel 13, wir kennen es alle. Die Liebe ist der Passepartout, der Generalschlüssel, der wichtigste zentrale Schlüssel, der alle anderen Schlösser auch öffnen kann. Wer den hat, der hat die Macht. Also ich musste mal, als wir eine Konferenz hatten, ein paar Tage auf diesen General aufpassen. Da habe ich aber schon geguckt, wenn dann einer sagte, kann ich mal eben deinen Schlüssel haben, dann habe ich mir den genau angeguckt, ob ich dem den Schlüssel auch geben kann und ob ich auch sicher sein kann, dass ich ihn ganz bald auch wiederkriege. Die Liebe, das ist der Passepartout. Und wer den hat, der hat die Macht. Wenn ich liebe, sage ich nur, was wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist. Philipper 4, 8, das hatten wir gestern. Wenn ich liebe, lebe ich in Vergebung. Wenn ich liebe, achte ich den anderen höher als mich selbst. Wenn ich liebe, dann kann ich der Diener aller sein. Und das mit Freude, denn die folgt unmittelbar der Liebe. Wenn ich alles aus Liebe zu Gott tue, kann ich nicht anders, als mich freuen, egal was mir passiert und egal, was man mir antun wird. Jesus sagt in Lukas 6, 22, 23, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Luther übersetzt, freut euch und hüpft. Und das kommt diesem hebräischen Wort, was da drin aufleuchtet, auch sehr, sehr nah. Aber es ist ja schon etwas herausfordernd. Ne? Aber ich kann euch sagen, es funktioniert. Ich habe ja das Privileg, ein Single zu sein. Und wenn ich dann so manchmal so meine Dinge bewege und es kommt mir irgendwas durch die Tür oder durchs Telefon oder durch die Post entgegen, dann muss ich auch tief Luft holen Und wenn ich dann schlau bin, fange ich zügig an, in Sprachen zu beten. Und auf einmal fällt es mir ein, freut euch und hüpft. Und dann fange ich buchstäblich an zu hüpfen. Weil unter mir tagsüber auch normalerweise keiner da ist. Und wenn ich mir nicht sicher bin, gehe ich an eine Stelle im Haus, wo ich weiß, dass der Boden nicht vibriert. Wir haben noch so alte Hohlziegedeckel mit Dielen und so. Da kriegt man das natürlich mit. Dann hüpfe ich an einer Stelle, wo man das unten nicht spüren wird. Aber es macht was mit mir. Es macht was mit mir. Die Freude ist neben der Liebe die stärkste Waffe, die Gott uns in die Hand gibt. Da kann und darf und soll ich ganz aktiv sein. Und die anderen Früchte des Geistes, die werden sich entsprechend entwickeln und die Menschen werden es sehen. Im 1. Petrusbrief heißt es in Kapitel 3, Vers 15 aus einer modernen Übersetzung: Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Also bei uns im Gebetskreis gibt es eine alte Dame, die ist so 85. Und die sagte, ja, als sie dann zur Erneuerung gekommen war und sie hatte eine sehr, sehr schwierige Familiensituation, sehr schwierig. Und dann kamen ihre Mädchen, nachdem sie so das zweite, dritte Mal dann da so wiederkam und so nach dem Seminar, hat gesagt, also Mama, irgendwas ist mit dir. Irgendwie bist du ja anders. Was ist denn los mit dir? Du bist ja immer so, ja, du bist so anders, irgendwie so fröhlich. Was ist es denn? Ja, und dann hat sie ihnen das erzählt, haben sie gesagt, das wollen wir sehen, da wollen wir auch mitkommen. Und dann sind sie mitgegangen und haben sich bekehrt. Also wirklich, die waren auch katholisch erzogen, aber sie haben eben diese Entscheidung für ihr Leben auch getroffen. Also, die Menschen müssen diese Hoffnung sehen und wenn sie uns danach fragen, dann sollen wir auch bereit sein, Antwort zu geben. Psalm 107. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Huld währt ewig. Da ist dieses schöne Wort Gnade drin versteckt, dieses hebräische Wort Hesed, was so groß und so umfassend ist, dass man es gar nicht füllen kann. Also wir haben im Deutschen gar nicht genügend Worte, um dieses Wohlergehen, diese Reichtum, diese Fürsorge, diese Versorgung da drin zu sehen. Wir kennen nur, dass man dem König huldigen muss. Da muss man sich so lange auf den Fußboden hinschmeißen. So, da kann heute kein Mensch mehr was anfangen mit diesem Ausdruck. Aber er ist so da. Und wenn man es erklärt bekommt, kann man ja damit leben. Da geht es weiter. So sollen sprechen die vom Herrn Erlösten, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers. Wenn ich weiß, dass der Herr mich aus der Hand meiner Bedränger errettet hat, spreche ich anders. Die Liebe zu Gott, unserem Vater, dessen Kinder wir sein dürfen, die Freude an Gott und allem, was er schon Großes getan hat und noch tun wird, der Dank an Gott, dass wir zu seiner Familie gehören, dass er unser Schutz ist, unser Versorger, in Jesus Christus unser Heiland, unser Führer und Lehrer im Heiligen Geist, das alles werden wir erleben, wenn wir mit im Wort Gottes eintauchen, wenn wir wirklich ins Wort Gottes eintauchen und darin und daraus leben. Wir werden stark werden durch die Kraft und Macht des Herrn. Wir werden unsere Gefängnisse verlassen und als neue Schöpfung neue Wege gehen, die frei sind von Sorgen, Kummer, Jammern und Klagen, mit einem neuen Lied auf unseren Lippen. Christus, das Brot des Lebens, in seinem Wort und im Sakrament, er leuchtet uns auf in seiner Herrlichkeit. Dieses Licht seiner Herrlichkeit wird in uns und durch uns leuchten. Wir werden befreit sein, um in der Herrlichkeit der Kinder Gottes zu leben. Amen.